Bengel war kein großer Prediger, er war auch ein großer Schweiger, weil er hören konnte. Und deshalb waren seine Sätze so präzise. Oft galt Bengel sogar als wortkarg. Aber er hat's bewährt, wende dich selbst ganz dem Text zu. Und dann wende den ganzen Text auf dich an. Seine Schüler in Denkendorf haben das erlebt, wie er Tag und Nacht über einem Gotteswort lauschen konnte. Wie er ehrfurchtsvoll vor der Majestät Gottes sich beugen konnte. Und wie er es in sein eigenes Leben verändernd hineingenommen hat, was Gott ihm zugeteilt hat. Bengel musste nicht auf diese und jede Aufgeregtheit in der Kirche reagieren. Hast du es gehört? Gestern stand in der Zeitung, dass ein Pfarrer bei der Beerdigung betrunken war. Das hat Bengel nicht so aufgeregt. Das waren für ihn mehr Symptome für eine in der Tiefe kranke Kirche, für eine dahinsiechende Kirche. Aber ihm war wichtig, aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, Linien zu erkennen, die auch für heute gelten. Er hat nicht gewagt, so wie wir es von manchen Großtreffen heißen, sie wollen Zukunftsansage sein, Zeitansage. Bengel wollte nicht die Zeit ansagen, sondern er wollte das, was für die Gemeinde Gottes aus der Bibel zu erheben ist, für alle Zeit herausarbeiten. Und da ist ihm wichtig geworden, die Christenheit, er sprach selten von der Kirche, die Christenheit ist gefährdet durch Lauheit, durch Verharmlosung des Teufels, des Bösen, durch zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber dem Wort Gottes und gefährdet durch mangelnde Selbstkritik. Das ist der eigentliche Schaden der Christenheit. Aber Bengel ließ sich auch aus dem Wort Gottes sagen, wo Kräfte der Heilung sind für eine dahinsiechende Kirche. Wenn es wieder passiert, was im Alten Testament wieder und wieder gesagt wird, und das Wort des Herrn geschah, wirkendes Wort Gottes, so wie Luther das gemeint hat, Viva Vox Evangelii, die lebendige Stimme des Evangeliums. Luther hat einmal gesagt, Evangelium ist nicht das, was in Büchern verfasst wird, sondern ist eine mündliche Stimme, die ausgeschrien wird. So war das Bengel wichtig, dass das Evangelium, die gute Botschaft von Gott, ganz neu entdeckt und ausgerufen wird. Der Schüler Philipp Friedrich Hiller hat einmal ausgerufen, großer Gott, so regierst du, wenn die Ärgernisse einbrechen wie ein Strom, so erweckst du noch Männer, die du zu Pfeilern setzt, an denen sich andere halten und sich retten können, dass sie nicht ins Verderben gerissen werden. Großer Gott, so wirkst du. Ob Bengel sich getäuscht hat mit dem Jahr 1836, auf das er viel gesetzt hat, dass die Verführung des Antichristen beendet sein wird und dass die herrliche Zeit der Kirche Jesu beginnt, ist nebensächlich. Wichtig ist, dass Bengel diese große Linie gesehen hat. Es kommt eine Zeit komprimierter Verführung. Es kommt eine Zweifelstheologie in der Kirche auf, eine teuflische Zweifelstheologie, die mit Schalmeienklängen kommen wird. Als dann die Aufklärungstheologie losbrach in Deutschland, war man an vielen Stellen Deutschlands darauf nicht gefasst. In Württemberg hatte man sich durch Bengel warnen lassen, nicht auf alles hereinfallen, was sich christlich gibt. Als damals in Württemberg Christen nicht hereingefallen sind auf die Theologie der Aufklärung, da war das kein Zeichen von Rückständigkeit, sondern von Rückgrat. Nicht Zeichen von Verschlafenheit, sondern von elementarer Wachheit. Aber Bengel hat bei den Linien, die er aus der Bibel erarbeitet hat, auch dem Volk Gottes in Württemberg geholfen, dass es sich nicht aus Angst in Schlupfwinkel zurückgezogen hat, um so den Glauben zu retten. So ein Bengel hatte eine ganz große Schau aus der Bibel, nicht wie wir es heute so haben. Die Urchristenheit, das war noch fehlerlos, abgesehen von Ananias und Sapphira. Aber dann kam der große Abfall und es wird immer schlechter. Nein, Bengel hat gesagt, die herrliche Zeit der Gemeinde Jesu kommt erst. Er hat mit einer ganz großen Erwartung darauf gewartet, dass unser Herr seine Kirche verherrlicht. Und hat damit uns in Württemberg einen Zug nach vorne geschenkt, eine Zukunftsorientierung. Ach, wenn die Kritiker des Pietismus immer sagen, der Pietismus ist rückständig verhockt, die haben noch nie gelesen, was da passiert ist, die haben noch nie zur Kenntnis genommen, dass gerade um 1836 die Anstalten der inneren Mission, der Weltmission entstanden sind, der tätigen Nächstenliebe, der Bibelverbreitung, alles finanziert vom Schärflein der armen Witwe. Da war ein Zug nach vorne da, den Bengel seinem Volk in Württemberg geschenkt hatte. Auch heute regiert Gott. Darum brauchen wir Bengel nicht rückwärtsgewandt ein Denkmal zu setzen. Was soll's? Das schönste Denkmal für Johann Albrecht Bengel ist nach wie vor das Tübinger Albrecht-Bengel-Haus. Das war Bengel wichtig, dass die zukünftigen Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirche an der Bibel orientiert werden, dass sie im Glauben gestärkt werden. In einer Volkskirche hängt sehr viel daran, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer den Gemeinden im Glauben vorangehen. Also wir wollen heute nicht rückwärts schauen, auch nicht mit dieser Bengel-Gedenkveranstaltung. Wir wollen uns den Weg nach vorwärts weisen lassen, durch biblische Bojen, die Bengel selber wieder neu zum Leuchten gebracht hat. Gerade an diesen biblischen Bojen soll deutlich werden, wie wenig zeitgebunden Bengels biblische Grunderkenntnisse sind, dass sie aktuell sind. Also können Sie noch, Bengels biblische Boje Nummer 1. Gottes Gnade hat niemand gepachtet. Gottes Gnade hat niemand gepachtet. Auch die Frommen nicht, auch die Herrnhuter nicht. Bengel hat das immer überdeutlich gesagt. Auch die kirchenkritischen Separatisten nicht, die sich so furchtbar superfromm vorkamen. Es hat niemand, auch die Landeskirche, nicht die Gnade Gottes gepachtet. Bengel konnte sagen, Gott kann die oft ganz auspumpen, schwäbisch gesagt Ausbombe, die meinen, sie hätten Gottes Gnade gepachtet. Die Kirche kann nicht zerstört werden. Gottes Gnade ist immer bei uns. Gott kann sie sehr auspumpen. Verantwortliche Theologen warnen, und sie warnen gerade Christen davor, in fromm sich gebende Verführung hineinzutaumeln. Die eigentliche Gefährdung der Christenheit bestand und besteht zu allen Zeiten im Abfallen vom lebendigen Christus hin zum bloß Christlichen. Liebe Freunde, wir diskutieren zurzeit so viel Ethik, so viel Moral. So wird dir doch dein Ruhm und dein Gott nicht genommen. Lass dir doch Jesus Christus nicht nehmen, du Christenheit. Die Hauptgefahr ist, dass das noch christlich zugeht und dass wir uns verkämpfen für das, was christlich oder nicht christlich ist. Bengel rechnete fest damit, dass die Zeit, die herrliche Zeit der Kirche anbreche mit 1836, aber nüchtern sagte er, auch diese Kirche, selbst wenn der Antichrist gefesselt ist, wird nicht ohne Verführung sein. Rechnen wir euch noch damit, dass wir verführt werden können? Auch die herrliche Kirche des tausendjährigen Reiches wird nicht ohne Verführung sein. Aber umso mehr wird natürlich die Zeit vor dem Anbrechen dieser herrlichen Kirche der tausend Jahre gefährdet sein. Konkret rechnete Bengel damit, ich zitiere, die Spötterei wird zunehmen. Es werden Gräuel und Laster ohne Scheu getrieben. Man wird wegkommen von der Unterscheidung, was ehrlich ist und was schändlich ist. Die Heilige Schrift kommt in klägliche Verachtung. Man kann doch Konfirmanden im Bibelsprich lernen lassen, nicht? In klägliche Verachtung. Die evangelische Kirche ist nicht so geraten, wie Luther es gewünscht hat. Jeder tut, was er will. Und wir leben alle insgeheim so sicher dahin und benehmen uns so, als ob Gott noch an uns Freude haben müsste. Geschrieben 1748, es wird die ganze Religion darauf gesetzt werden, dass man nur noch einen Schöpfer anerkennt. Mit diesem Schöpfer kann man rasch eins werden mit Türken, Juden und Heiden. Es fehlt nicht viel, dass der gleichgültige Christ unter Türke eine Glaubensbrüderschaft machen. Es wird eine sehr böse Zeit sein. Und das Schlimmste an ihr wird sein, dass es niemand erkennen will. 1748 geschrieben. Was waren das für Einsichten? Die Gefährdung der Christenheit besteht darin, dass man meint, ich habe doch den Glauben gepachtet. Und dass man gar nicht mehr Angst hat davor, abzufallen von Christus. Und Religionen, die nicht zusammengehören, zusammenmischt. Bengel wollte keine Ketzerhüte verteilen, aber er wollte warnen vor Harmlosigkeit. Darin bewährte sich seine kirchenleitende Verantwortung. Wie nüchtern hört sich Bengels Gebet an, Herr Jesus, zwar ist das grobe Heidentum längst ausgerottet, aber unter denen, die sich nach deinem Namen nennen, hat der Teufel manche Stätte, manches Nest. Lass uns doch festhalten an dir. Lass uns nicht der Menge folgen, die sich zwar nach dir nennt, und doch keine Treue zu dir hat. Und gib uns eine rechte Buße auch darüber, dass wir auch mitschuldig sind am Übel der anderen. Was für ein Gebet, auch wir sind mitschuldig am Übel der anderen. Aber lass uns nicht der christlichen Menge folgen. Aufgrund biblischer Linien, nicht Reaktion auf das, was in der Zeitung stand, aufgrund biblischer Linien erkannte Bengel das als Hauptnot der Christenheit zu allen Zeiten. Die Christenheit kann sich nach Christus nennen und ist doch ein Basislager des Teufels. Bengel sprach von einer Freistatt des Teufels. Sie kann sich ohne Selbstkritik so sicher wähnen. Ich habe ja die Gnade gepachtet. Nein, Grunderkenntnis Nummer eins, die Gnade Gottes kann man nicht pachten. Biblische Boje Nummer zwei. Das Eigentliche kommt erst. Bei Bengel ist so ein nach vorne weisender Zug. Das, was Jesus der Menschheit schenken will, das kommt erst. Die herrliche Kirche der 1000 Jahre kommt. Bengel sagte einmal, immer gehen Gottes Führungen auf das Warten des Zukünftigen. Liebe Brüder und Schwestern, unter uns sollte verboten sein, zu sagen, sich nehme des. Und beim Gemeindetag sind auch nicht mehr 16.000, sondern bloß 13.000, ich nehme das. Ha! Die große Schar derer aus allen Nationen, Völkern und Zungen, die Jesus anbeten, die kommt doch erst. Und Gott helfe uns, dass wir dabei sind. Als Ziel stand Bengel vor Augen, was die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, andeutet. Diese herrliche Kirche der 1000 Jahre würde noch viel makelloser sein als alles, was die separatistischen Kritiker erstrebten. Sie würde nicht einfach das kleine Häuflein sein. Sie würde auch weit all das überborden, was wir an Landeskirche haben. Sie würde größer sein als alle Kirchentümer und Denominationen. Sie würde aus Juden, Heiden sowie aus allen Nationen bestehen, in denen Jesus seine Gemeinde schafft. Dieser kommenden Kirche wollte Bengel dienen. Alle anderen Reformvorschläge, die es damals schon gab, waren ihm abgeschmackt, dürftig, Flickwerk. Verstehen Sie, warum Hiller nachher dichtete, wir warten dein, o Gottessohn, und lieben dein Erscheinen. Das kommt. Und bis diese neue Kirche anbrechen würde, seien kleine Schritte des Gehorsams angemessen und wichtig. Treue im Kleinen, darauf hat Bengel Wert gelegt. Aber auch die kleinen Schritte des Gehorsams sollten aufs große Ziel ausgerichtet sein. Biblische Boje Nummer zwei, das Eigentliche kommt erst. Biblische Boje Nummer drei, allein die Schrift hilft der Kirche auf. Einer kranken Kirche kann nur die Bibel helfen, auch einem kranken Pietismus. Allein die Schrift hilft auf. Das war Bengels Überzeugung. Allerdings die Bibel nicht als ein Wunderelixier, als ein Zaubermittel. Bengel hatte ja vor Augen, dass die tote orthodoxe Kirche seiner Zeit die Bibel hinten und vorne gebrauchte, die war nicht ohne Bibel. Und trotzdem lag ein Moderduft über dem Umgang mit der Bibel. Das hat Bengel gemeint mit dem lateinischen Satz, der so oft falsch übersetzt wird, quando ecclesia egrotat, wenn die Kirche kränkelt, scriptura situm contrahit, zieht die Schrift Moder an, ist die Schrift durch Moder verderbt. Im Sitzungssaal des württembergischen Oberkirchenrats hängt neben einem großen Kruzifixus als einziger Schmuck das Bild von Bengel mit diesem Satz: Eine dahinsiechende Kirche kann gar nicht anders. Die kann nicht anders, als dass sie den kristallklaren Quell biblischer Wahrheit verdirbt. Welch eine erschreckende Erkenntnis. Die Parole mehr Bibel, ja, der Bibel, heißt noch nicht unbedingt mehr Leben aus Gott. Mit mehr Bibel kann auch mehr Lüdemann transportiert werden. Mehr Unfug über die Bibel. Was hilft alle intensive Beschäftigung mit der Bibel, wenn dieses Buch nicht mehr Leben schafft, wenn es nicht mehr erquickt? Wenn in unseren Hauskreisen mehr Fragen und Zweifel aufgeworfen werden als Lösungen? Wer von uns kennt denn das nicht, dass wir leer aus Gottesdiensten gehen, aus Hausbibelkreisen, aus Gemeinschaftsstunden, und dass wir nach unserer privaten Bibellese das Buch zuklappen und leer geblieben sind? Unsere vielen Blätter und Gemeinschaftsblätter und Gemeindeblätter sind voll von biblischen Andachten. Manchmal frage ich mich, ob es nicht eine lästige Pflichtübung ist, der wir uns unterziehen. Oder ob es Leben gibt. Gerade eine bewusst evangeliumsgemäße Kirche, die evangelische Kirche, braucht mehr als nur mehr Bibel. Sie braucht vollmächtige Auslegerinnen und Ausleger. Wenn wir je gepackt waren von der Bibel, vielleicht war es beim einen oder anderen so, dass ein Bibelwort gesprochen hat, aber ich denke an Helmut Glass und an Theo Sorg und an Walter Plach, an Dr. Paul Müller und jetzt Lydia Präger, Karl Gutbrot, nennen Sie selber solche Namen, durch die Sie die Schrift erschlossen bekamen, Christa von Fiban. Das hat Bengel gemeint, wenn er immer wieder vom Brunnenmacher sprach. Ein Brunnenmacher dürfte nicht selber Wasser hineingießen, sondern er müsse den Teichel, das Wasserrohr, reinigen, damit wieder das von Moder verstopfte Rohr das Quellwasser der Bibel durchlasse. Brunnenmacher hätten dafür zu sorgen, dass eine dahinsiechende Christenheit und Kirche wieder Zugang bekommt zu den heilenden Kräften des biblischen Wortes. Da sehe ich die Besonderheit als die Besonderheit des württembergischen Biblizismus an. Biblizismus, so karikiert man oft, das sind die Leute, die die Bibel heilig ernst nehmen, wie wenn es von einem vom Himmel gefallenes Buch wäre, und in einer Art Kadavergehorsam gehorchen sie diesem Buch und nehmen jedes Wort für bare Münze. Nein, hier in Württemberg haben wir Biblizismus immer so verstanden, dass Frauen und Männer den Geist der Schrift so getroffen haben, dass wir merken, das ist Stimme des Evangeliums. Es war vermitteltes Wort Gottes, dass der Beweis des Geistes und der Kraft da war, dass wir den Geist der Schrift lebendig spürten. Zu solcher Brunnenmacheraufgabe fühlte sich Bengel gerufen. Und wir werden heute Mittag ja in der Einheit noch etwas genauer hören, wie Bengel die Bibel ernst genommen hat, wie er Impulse für die Bibel gegeben hat. Er wollte auch mit seinem eigenen übersetzten Neuen Testament noch nuancenreicher, als Luther das getan hat, die Eigenart des biblischen Textes herausschaffen. Er wollte zeigen, die Bibel ist verlässlich, schwarz auf weiß verlässlich. Gott kann auch heute Brunnenmacher berufen, die wie Bengel Geschmack machen auf biblisches Lebenswasser. Dann wird offenkundig, wie schal vieles ist, das sich als Quellwasser ausgibt. Gott sei Dank, dass Gott immer wieder solche Brunnenmacher berufen hat. Adolf Schlatter und Johanna Stöffler und Hans Schlipak. Überlegen sich heute Abend einmal, wo solche Brunnenmacher für Sie waren. Brunnenmacher machen selber Entdeckungen in der Bibel. Und sie stecken andere dazu an, in den Bahnen der Bibel zu denken, sich von den großen Gedanken Gottes prägen zu lassen und darüber demütig zu bleiben, so wie Bengel in seinem dunklen Denkendorf demütig blieb. Bengel ist ja für uns zu einem Vorbild und Leitbild geworden, auch wenn er das selber gar nicht wollte. Er wollte niemand sich zum Muster aufdrängen. Aber wenn wir heute uns überlegen, wie ein richtiger Bischof aussieht oder ein rechter Christenmensch, dann denkt man eigentlich wie Johann Albrecht Bengel. Kein Strahlemann mit dauerndem Grinsen, aber die Ewigkeit auf der Stirn. Lieber spröde als affektiert. Lieber etwas steif als so arg quirlig. Im Glauben gegründet, aber nicht dauernd Salbungsvolles auf den Lippen. Gepflegte Haare, wie Bengel sie hatte und mancher unserer Bischöfe sie hatte, aber nichts Dandyhaftes. Fähig zum Denken, aber nicht mit dem Wissen protzend. Die Zeit ausnützend, aber nie Sklave der Arbeit. Nüchtern die Not von Kirche und Welt erkennend und gerade deshalb die entscheidende Hilfe von Gott zu erwarten. Und eben durch und durch ein Mensch der Bibel. So muss ein Christenmensch sein. Biblische Boje Nummer 3, allein die Schrift, allein die Bibel hilft die Kirche auf. Und noch biblische Boje Nummer 4, Glaubensimpulse gehören gestärkt, nicht gedämpft. Bengel hat das nicht der Kirche ins Stammbuch geschrieben, nicht als Forderung, aber er hat es so gemacht. Und als er beinahe verzweifeln konnte, warum er, einer der gelehrtesten Theologen Europas, bei jeder Professorenberufung in Tübingen übergangen wurde, hat Gott ihm gezeigt, auf dem Acker dieser Welt, der Dornen und Disteln und Steine und Sonniges trägt, gibt es auch Frucht. Und unter den Seminaristen, unter diesen Buben, mit denen er sich oft auch umärgern musste, da gibt es vielleicht eine Handvoll, die ein edles Gewürz fürs ganze Herzogtum sein könnten. Gott schafft Frucht, etliches trug Frucht. Und deshalb hat er die 5, 6, den Star und den Burg und den Hiller gefördert in aller Stille und nicht ein Programm draus gemacht, man muss junge Leute fördern. Er hat nicht der Kirche etwas ins Stammbuch geschrieben, sondern er hat praktisch gehandelt. Und wie hat sich diese Schau bewahrheitet? Johann Philipp Friedrich Hiller hat uns die Theologie Bengels ins Herz gesungen. Friedrich Christoph Oetinger, auch ein Schüler von Bengel, hat als Pfarrer von Waldorf die Hausväter gelehrt, wie man morgens Andacht hält. Damit hat er Bengels Anweisung aufgenommen. Der Umgang mit Gottes Wort ist eine Sache der Übung. So hat Bengel gesagt, durch Beten, Bibellesen und Singen erwehren wir uns der finsteren Mächte, bis wir unser Leid vergessen und merken, dass Gottes Herz weit und unseres eng ist. Und Bengel sagt dazu, Unglaube wird nur durch Glaube überwunden. Es waren Bengels Schüler, die die pietistischen Gemeinschaftsstunden eingerichtet haben. Das ganze Pietistenreskript von 1743 wäre ein Schlag ins Wasser gewesen, wenn da nicht die Bengelschüler gewesen wären, die die Chance erkannt haben, neben dem Gemeindegottesdienst Pfarrer Bührer in Beutelsbach plötzlich Bibelstunden zu halten, intensive Gemeindeschulung. Und Philipp Matthäus Hahn, auch ein Bengelschüler, hat als Pfarrer von Echterdingen Laien aufgefordert, zum ersten Mal Laien, sie sollen die Bibel auslegen. Der Glaube wächst, wenn man selber in der Bibel forscht. Bengel hat gesagt, es gehört zum überschwänglichen Nutzen dieser Gemeinschaftsstunden, dass sie Nutzen fürs ganze Volk bringen. Meine Vorvorgänger als Dekane im Remstal haben um 1850 in die Berichte geschrieben, in unser armes Tal, in dem es so viel Diebstahl und Trunkenheit und Fluchen gibt, ist eine neue Hoffnung gekommen. Sie geht aus von den Kreisen, die sich um Bibel und Gebet sammeln. Von den Stunden ist eine neue Hoffnung ins Tal gekommen. Württemberg verdankt in seinem ganzen Volkscharakter dem Pietismus mehr, als es die paar zynischen Kritiker wahrhaben wollen. Das Gesundmachende gehört gefördert, nicht gedämpft. Es gehört geradezu begünstigt, parteilich begünstigt, vorgezogen, gefördert. Da die furchtbare Gleichmacherei, wenn man sagt, in der Kirche hat alles gleiches Recht. Nein, das Gesundmachende gehört gefördert. Bengel hat es nicht gefordert, sondern getan. Und alle, die nach ihm ein Kirchenruder zu führen hatten, wie Bengel sich ausdrückt, haben es in aller Stille ihm einfach nachgemacht. Vor 50 Jahren hat Landesbischof Dr. Martin Haug seinen Bengel-Festvortrag abgeschlossen mit den Worten: Lasst uns Gott dankbar preisen für den Brunnenmacher, den er uns in Bengel geschenkt hat. Fast versucht, im Tonfall unseres verehrten Bischofs Haug zu verfallen. Ja, lasst uns danken für den Brunnen selbst, den Gott uns bis heute erschlossen hat, die Bibel. Und lasst uns aus diesem Brunnen, der Wassers die Fülle hat, so hat Haug gesagt, noch viel treuer und noch viel froher schöpfen. Ich möchte ergänzen, lasst uns Gott intensiv bitten. Ihn bestürmen, Herr, schenk du uns Frauen und Männer, die Brunnenmacher sind. In Hauskreisen, in Gemeinschaftsstunden, in unseren Kirchengemeinden, in der Pfarrerschaft. Die uns ganz neu die Herrlichkeit deines Wortes erschließen, die selber Aha-Erlebnisse haben über der Bibel und uns zu durchblicken helfen in der Bibel darauf, was Gott getan hat, was er heute tut. Und was er erst noch glorios tun wird. Das Eigentliche kommt erst. Unsere Christenheit soll auch in Zeiten des Gerichtes Gottes, in dem wir im Augenblick stehen, weltweit, das zu sagen haben, was in der Offenbarung der Engel, der durch den Himmel fliegt, ausruft für alle Nationen, Völker und Stämme: Dies ewige Evangelium, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre.